Ihr Lieben, ich bete mit uns und dann verrate ich euch, worum es uns heute geht. Vater im Himmel, wir kommen zu dir und wir wollen hören. Wir wollen hören, was du uns zu sagen hast, hören auf dein Wort. Und wir bitten dich, mach unsere Herzen auf, mach unsere Herzen weit. Und lass uns ein Herz haben, was ja wirklich von dir empfängt. Wirk du unter uns, Heiliger Geist. Bring du uns in die Spur, wo wir schieflaufen. Ermahn du uns und setz du uns ja auf diese Fährte, wo du vorne weggehst und wir dir treu hinterher. Wir wollen dir gehorsam sein. Schenk deine Gnade dazu. Im Namen Jesu. Amen. Danke. Okay, Julian, dann darfst du derweil klicken. Machen wir mal bitte die erste Folie an, wo draufsteht, was wir heute uns angucken. Herrlich, danke. Mich haben schon mehrere Menschen jetzt in letzter Zeit angesprochen und gefragt bei dem Terminausblick, Fastentage im November. Was ist denn das? Und ich möchte kurz euch mit reinnehmen. Wir hatten im April eine Bibelstunde genau zu dem Thema, zum Thema Fasten. Das war circa eine anderthalbe Stunde Lehre. Das werde ich heute mit euch nicht machen. Das ist schon mal die gute Botschaft. sondern ich werde es gekürzt mit uns heute das Thema anschauen und uns ein bisschen mit hineinnehmen und auch ja mit uns ein bisschen auf die Fährte gehen. Was ist Fasten? Warum Fasten? Und ist das überhaupt was, was Christen etwas angeht? Das mal so der grobe Horizont. Und auch ein bisschen für euch als ein Mitnehmen in das, was wir dann vielleicht oder was wir im November in 3 Wochen tun werden. Ich mache das bewusst heute, weil nächste Woche ist hier kein Gottesdienst, wir sind auf Gemeindefreizeit. Die Woche drauf bin ich nicht da, da bin ich in Tschoken predigen und dann ist schon der Auftakt der Fastentage. Also ist heute der einzige Sonntag, wo wir uns nochmal mit dem Thema beschäftigen können. Und damit ihr noch ein bisschen Vorbereitung habt und euch vielleicht auch ein Stück drauf einstellen könnt, möchte ich mit uns das Thema heute anschauen. Zuallererst, wenn wir über das Thema Fasten reden, dann ist ja die Frage, wie kommt denn das heute noch vor? Also ich habe es, wie immer es so macht, mal Google befragt, habe mich da mal in die Google-Maschine hineinbegeben und habe dort mal gefragt, was kommt denn raus? Und da ist es ganz interessant, dass das Erste als Beobachtung ist, dass von diesen ersten 10 Ergebnissen, die mir Google raushaut, alle irgendwie einen Gesundheitsaspekt haben, also mehr einen medizinischen oder gesundheitlichen Aspekt, also Intervallfasten, Krankenkassen kommen da ganz viele vor. Und da wird vor allen Dingen das hervorgebracht, mit einer Ausnahme Wikipedia, die machen so ein bisschen ein Sammelsurium von allen möglichen Sachen, die man darunter finden kann. Und man muss sagen, dass Wikipedia von Informationsgehalt tatsächlich wirklich gut dort liefert. Also eine gute Darstellung, was bedeutet Fasten, in welchen Möglichkeiten gibt es das, also auch die verschiedenen religiösen Bezüge werden dargestellt. Und was ganz interessant ist, von diesen 10 Webseiten, die es da am Anfang raushaut, haben 4 davon nur einen religiösen Bezug. Und das heißt noch nicht, dass das dann einen christlichen Bezug hat. Also da können wir auch von Buddhismus, Hinduismus, Islam reden, weil die kennen das in der Religion auch mit dem Fasten. Heißt also, wenn wir nach wirklich genauen Informationen bezüglich von christlichem Fasten suchen, dann wird die Zahl noch geringer. Das heißt, im allgemeinen Kontext, was es bedeutet, christlich zu fasten oder als Christen zu fasten, finden wir rein jetzt erstmal für die erste Suche bei Wikipedia relativ wenig. Und dann dachte ich, na gut, wenn es so schon nichts gibt, gucke ich mal, was gibt es denn bei uns im Bund. Und da war es auch relativ ernüchternd. Da gibt es auch so gut wie nichts, was man finden kann. Einzige Ausnahme, eine Hausarbeit, nehme ich jetzt mal an, war das von einem Pastor aus Köln, der aber, so wie es aussah, afrikanische Wurzeln hatte. Also auch da merken wir, irgendwie im allgemeinen Bewusstsein, wenn wir von Fasten reden, dann geht es über Intervallfasten, Gesundheitsfasten, Abnehmfasten, was auch immer Fasten. Aber dass wir irgendwo in einem geistlichen Bezug dazu stehen, ist kaum gegeben. Das ist irgendwie in die Vergessenheit geraten oder aus unserem Kontext aus unserem Horizont raus. Deswegen wollen wir uns dort ein bisschen reinbegeben. Und ich möchte mit uns zuerst die Frage erörtern, haben Christen überhaupt den Auftrag zu fasten oder sollen Christen fasten oder wäre es etwas, was unbiblisch ist? Ich nenne es mal so. Gehen wir als erstes los und schauen uns Matthäus 9, Vers 14 bis 15 an, die zwei Parallelstellen aus den anderen beiden Evangelien, Markus und Lukas, die stehen oben mit in der Kopfzeile. Also es gibt dreimal diese Geschichte, die ich uns jetzt kurz vorlesen werde. Im Matthäus-Evangelium heißt es, da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel, deine Jünger aber fasten nicht? Also das ist die Frage, was ist denn hier faul? Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann werden sie fasten. Das Erste, was wir beobachten in dieser Geschichte, es fällt auf, dass die Jünger Jesus sich anders verhalten als die Jünger des Johannes und als die Pharisäer. Die machen dort einen Unterschied. Und es ist auffällig. Interessant ist, dass sowohl die Jünger des Johannes als auch die Pharisäer, wenn man es so will, zu den Menschen oder zu der Menschengruppe gehörten, die damals quasi ein geistliches Anliegen, möchte ich es mal nennen, haben. Also das heißt, die nach Gott gesucht haben, die versucht haben, ihr Leben nach Gott auszurichten. Und da war für die vollkommen normal zu fasten. Und dass die Jünger Jesu das nicht machten, war etwas, das sorgte für Stirnrunzeln. Und dann antwortet Jesus und sagt per Gleichnis, solange der Bräutigam da ist, wird nicht gefastet, aber sobald er weg ist, geht's los. Mal mit meinen Worten. Sobald der Bräutigam hinweggenommen ist, dann ist die Zeit, wo sie fasten werden. Was meint das? Ganz klar, Jesus wird weggenommen von der Erde in der Himmelfahrt. Und ab da ist dieser Zeitpunkt, wo wir dann auch sehen werden im Späteren, dass die Jünger gefastet haben. Dass das in die neutestamentliche Gemeinde hineingehörte. Und dann noch ein zweites, was Jesus lehrt über das Fasten aus der Bergpredigt. Und ich habe uns bewusst hier diese Eingänge ein bisschen mitgebracht, also die Versauftakte. Da ist es Matthäus 6, Vers 2, Vers 5 und Vers 16. Und dort heißt es, wenn du Almosen gibst, dann mach das so und so. Wenn du betest, dann mach es so und so. Wenn du fastest, dann beachte das und das. Das lehrt Jesus. Also Jesus lehrt, wie man etwas tun soll. Jesus fragt hier nicht darum, soll man es machen oder soll man es nicht machen, sondern er geht davon aus, dass es gemacht wird und er sagt, und jetzt gucken wir bitte darauf, wenn wir es machen, dass wir es richtig machen. Jesus sagt hier nicht, falls der Sonderfall eintritt, dass du mal irgendwann Almosen gibst, betest oder fastest, dann möchtest du es vielleicht so machen, sondern er sagt, wenn. Wenn ist eine viel höhere Wahrscheinlichkeit und es setzt voraus, dass das in das Leben der Jünger, der Zuhörer Jesu hineingehört. Und ich habe das deswegen auch hier mal aufgesetzt oder aufgezeigt, weil keiner von uns als Christ würde auf die Idee kommen, dass Beten nicht zum Christsein dazugehört. Beim Fasten verhandeln wir das ganz anders. Es ist aber dieselbe Lehre, es ist dieselbe Eingang, es ist dasselbe, wie Jesus das einführt, wenn du Almosen gibst, wenn du betest, wenn du fastest. Und dann beachte, was im Nachgang kommt. Das gucken wir uns jetzt nicht an, es geht erstmal nur darum, ist das etwas, was ins Christsein hineingehört. Jetzt kann der ein oder andere noch sagen, na gut, das ist ja alles vor Ostern, das ist vor Pfingsten, das ist vor Himmelfahrt. Ne? Mal gucken, was... Müssten wir vielleicht in weiteres Neues Testament gucken, ob das da noch vorkommt. Machen wir. Und zwar, wir lesen in der Apostelgeschichte 13, dass da eine Gemeinde ist, die zusammenkommt und die gemeinsam betet und fastet. Und während sie mit Gott, mit Gebet und Fasten suchen, spricht Gott in die Gemeinde hinein und sagt, sendet uns aus, Saulus, sendet uns aus, Barnabas zum Missionsdienst. Gott spricht klar dort hinein und es ist etwas, wo auch durch das Fasten, durch das Suchen der Gemeinde Gott sich finden lässt und Anweisungen gibt. Wie wäre es, wenn das bei uns passiert? wir machen mal den fiktiven Beispiel. Wir beten, wir fasten, Gott sagt uns, hey, der unter euch, den will ich nach Afrika schicken. Das ist jetzt wieder so ein bisschen klischeehaft, ich weiß. Was würden wir machen? Wir würden sagen, okay, Gott hat gesprochen, können wir aufhören. Wir senden den aus, wir segnen ihn ab dafür fort. Sind wir gehorsam, richtig? Interessant ist, was die Gemeinde im Neuen Testament macht. Auf diese Ansage Gottes, sendet mir aus, beten und fasten sie erneut. Und so senden sie Paulus und Barnabas aus. Oder Saulus und Barnabas. Also das heißt, das war etwas, das war wie die DNA auch einer Gemeinde zur damaligen Zeit. Das ist da ganz normal hineingehörte. Und wir sehen es dann weiter, ein Kapitel später, Paulus und Barnabas sind auf Missionsreise. Sie sind, ich glaube, das ist Zypern, gründen Gemeinden. Und dort wird die Ältestenschaft, also die Gemeindeleitung, wird eingesetzt, indem sie beten und fasten. Das gehörte ganz normal dazu. Weil sie wussten, was der geistliche Dienst dahinter ist. Was die geistliche Bedeutung dahinter ist. Und wenn wir dann noch Paulus und sein Leben anschauen und was er selber von sich berichtet, was er selber in seinen Briefen lehrt, das sehen wir auch oben in der Kopfzeile, das geht ab Apostelgeschichte 9, Vers 9 los und das, was da dahinter steht, dann sehen wir, dass Paulus selber als Apostel viel gefastet und regelmäßig gefastet hat. Also wir sehen auch im Neuen Testament nach Pfingsten, dass es etwas war, was die Gemeinde ganz normal in ihrem Glaubensvollzug gemacht hat. So viel zum biblischen Zeugnis. Jetzt schauen wir eins weiter und wir gehen in die Kirchengeschichte. Und da ist es so, es gibt eine eine Gemeindeordnung, das ist die sogenannte Didache, die 12 Apostellehre. Da wird sich tunlich gestritten, ist die schon im 1. Jahrhundert oder erst im 2. Jahrhundert geschrieben. Ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Was für uns wichtig ist, wir bekommen einen Einblick in eine Gemeinde, die noch sehr, sehr viel näher am Neuen Testament dran ist, als wir heute. Und die große Wahrscheinlichkeit, wenn wir davon ausgehen, dass das Johannesevangelium ungefähr 90 oder 100 nach Christus, genauso wie die Offenbarung des Johannes geschrieben ist, dann ist es was, wo vielleicht noch 30 Jahre sind, zum spätesten Abfassungszeitpunkt dieser Gemeindeordnung, der Didache. Und dort gibt es zwei interessante Stellen. Erste Stelle, vor der Taufe soll fasten der Taufende, also der Täufer, der Täufling und wer sonst noch kann, den Täufling lasse ein oder zwei Tage zuvor fasten. Das wird erstmal nur berichtet, das ist eine Ordnung, das wird quasi in der Urgemeinde oder in der Urgemeinde nach dem Neuen Testament, nach der Zeit des Neuen Testaments, wird es ganz normal in der Gemeinde gelebt. Und dann kriegen wir noch einen ganz spannenden Aufschluss, wie überhaupt das Fasten in der damaligen Gemeinde passiert ist, und das ist ein Kapitel später. Dort lesen wir, bei eurem Fasten haltet es nicht mit den Heuchlern. Wer waren die Heuchler in dem Fall? Das waren die Religiösen der damaligen Zeit, also wahrscheinlich die Pharisäer, die Juden. Diese fasten nämlich am 2. und 5. Tag nach dem Sabbat. Das heißt, Montag und Donnerstag. Ihr aber sollt fasten am 4. Tage und am Rüsttage, das heißt am Mittwoch und am Freitag. Die Gemeinde im 1. oder im 2. Jahrhundert hat 2 Tage die Woche gefastet. Und es war normal. Das war der Standard. Wir fragen manchmal, warum wir keine Kraft haben als Christen in unserer heutigen Zeit. Vielleicht ist das eine, nicht die einzige, aber eine Antwort. Und das Spannende ist auch hier, wir sehen, wie die Gemeinde damals unterschieden hat zwischen dem Religiösen, zwischen dem Heuchlerischen, und wo sie gesagt haben, damit wollen wir nichts zu tun haben, und dem, was biblisch ist, und das Biblische haben sie festgehalten und sie haben es dann eben dementsprechend umgesetzt. In dem Fall bedeutet es, nicht das Fasten ist das Problem, sondern wie es in der Art und Weise der Heuchler der damaligen Zeit getan wurde. Und deswegen unterscheiden wir uns, indem wir auf 2 andere Tage gehen, um dort einen Unterschied zu machen. Und dann gibt es noch ein schönes Zitat, 6. Jahrhundert, das bitte lest es mit einem Schmunzeln im Auge, okay? Ich finde es einfach herrlich. Mönchsvater Johannes Sinaitis im 6. Jahrhundert, so wie wohlbeleibte Vögel nicht fähig sind, zum Himmel zu fliegen, so auch derjenige nicht, der sein Fleisch nährt und pflegt. Herrliches Zitat. Und hier geht es nicht um, ich glaube, Körperfülle in dem Sinne, sondern es geht um den fleischlichen Menschen, der immer noch an die Sünde gebunden ist. Na? Das ist hier mit dem Fleisch pflegt und nährt gemeint. Und dann sehen wir, dass im Alten Testament wurde mit diesen Fastengesetzen gebrochen. Das hatten wir ja bei den 500 Jahren Täuferbewegung, wo die dann in der Fastenzeit genüsslich zwei Fleischwürste gegessen haben. Warum? Weil man gesehen hat, dass auch durch das die Zeit hindurch bis zum Mittelalter, bis zur Reformation, das Problem bestand, dass dort ganz viel religiöser Brauchtum reingekommen ist, ganz viel religiöses Werk. Und was haben die Reformatoren gemacht? Sie haben es einfach abgeschafft. Sie haben damit gebrochen, weil sie gesagt haben, wir sehen, dass das schädlich ist, wir sehen, dass das religiöses ist und wir sehen hier Werkgerechtigkeit. Und da merken wir den Unterschied zwischen den Reformatoren und den neutestamentlichen Menschen und denen, die noch nah dran waren. Die neutestamentlichen Menschen oder die nah dran waren, konnten unterscheiden, was ist edel, was ist richtig, was ist gut und konnten das bewahren. Die Reformatoren haben teilweise einfach alles rausgeschmissen. Und damit ist das Fasten in einem großen Art und Weise seit 500 Jahren sehr auf dem Zurückzug oder dort ein Stück aus dem Bewusstsein der evangelischen oder reformierten oder protestantischen Gemeindeform. Es kommt langsam zurück, dankbarerweise, aber bei weitem nicht so, wie es mal gewesen ist. Wenn wir heute von Fasten sprechen, dann reden wir davon, ein Stück Schokolade mal wegzulassen oder eine Serie nicht zu gucken oder vielleicht das Handy mal nicht nur 5 Stunden am Tag in der Hand zu haben, sondern nur 2. Na, ihr versteht, was ich meine? Wenn wir von biblischem Fasten reden, dann geht es um Essensverzicht. Dann geht es darum, Mahlzeiten wegzunehmen im Tagesverlauf. Das müssen wir einfach wissen. Fassen wir es zusammen. Sollen Christen fasten? Ist es biblisch? Ist es bezeugt? Ja, das ist es. Und wir haben uns jetzt nur das Neue Testament angeguckt. Im Alten Testament ist es noch umfassender. Aber häufig ist es ja so, dass wir als Christen zunächst erstmal fragen, was sagt denn das NT dazu? Und wir sehen aber auch, wie dann manches durch die Kirchengeschichte schwierig geworden ist. Wie dort manches religiös verbrämt wurde. Und dort ist es wichtig, dass das, was Religiosität ist, dass das rausgeschmissen wird, aber dass das, was edel und gut ist, Verweis auf die Jahreslosung, dass das bewahrt bleibt, dass das behalten bleibt und dass das im Leben von uns Christen vorkommt. Jetzt haben wir erstmal geklärt, okay, ja, das ist es und ja, das soll es. Ich möchte mit einem Zeugnis diesen ersten Teil abschließen. Für uns war es so, im Kreuz und Quer in Schwarzenberg, dass wir diese Passionszeit immer als eine bewusste Fastenzeit begangen sind. Und ja, meistens war diese Fastenzeit in dem Sinne bewusst begangen, dass man dann eben auch bei den Sachen, die ich gesagt habe, die man eigentlich nicht nehmen soll, also Schokolade, Kaffee, was auch immer, dass wir aber da bewusst diese Sachen genommen haben. Wussten es damals nicht besser. Und es war aber für uns trotzdem was, wo wir gesagt haben, wir machen dort ein Opfer. Wir verzichten bewusst 40 Tage bis Ostern auf bestimmte Sachen, die uns lieb sind und wir brechen da manches auf. Und das ist aber zu so einer religiösen Übung über die Jahrzehnte verkommen oder über die Jahre verkommen, Jahrzehnte war ein bisschen viel, über die Jahre verkommen, dass es dann etwas war, dass ich irgendwann immer gebetet habe, Herr, was ist dran? Was soll ich dieses Jahr zur Fastenzeit fasten? Und da sagt Gott nichts. Und habe ich gesagt, und da habe ich richtig gemerkt, wie in mir was hochkam und ich gemerkt habe, nee, das geht nicht. Da habe ich erstmal gesagt, Herr, nee, das ist nie verhandelbar. Und ich habe aber gemerkt, dass da eben genau bei mir etwas reingekommen ist, was eine Form von Religiosität gekriegt hat. Etwas, wo ich Dinge gemacht habe, weil ich der Meinung war, das ist richtig, das ist gut, aber ich da irgendwo ein bisschen den Punkt verloren habe und vielleicht auch mehr darum gefastet habe, damit ich so mache wie alle anderen. Und das hat Gott aufgebrochen. Und dann gab es aber auch wieder die Zeiten, wo Gott mir ganz bewusst gezeigt hat, was jetzt dran ist. Welche Fastendinge jetzt nötig sind und wo Gott will, dass die abgeschnitten werden für eine Zeit. Also wir dürfen da auch Gott vertrauen, dass wenn wir uns dort auf einen Weg begeben, ne, dass er dort drin in Führung und in Leitung da ist. Dass er uns zeigt, was auch dran und nötig ist. Und jetzt möchte ich mit uns gucken, so ein bisschen die Dimensionen des Fastens anschauen. Das kann ich wirklich nur in aller Kürze machen, ihr Lieben. Wie gesagt, die Bibelstunde war viel, viel umfassender. Deswegen gucken wir uns so ein paar Sachen an. Was ist Fasten und was ist damit, was ist da dran gebunden, beziehungsweise was bedeutet es zu fasten? Wir schauen ins Alte Testament dazu in dominanter Weise. Und da lesen wir im dritten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 31. Und das soll eine ewig gültige Ordnung für euch sein. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr eure Seelen demütigen und kein Werk tun. Weder der Einheimische noch der Fremdling, der in eurer Mitte wohnt. Denn an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen von allen euren Sünden sollt ihr gereinigt werden vor dem Herrn. Darum soll es euch ein Sabbat der Ruhe sein und ihr sollt eure Seelen demütigen, das soll eine ewige Ordnung sein. Das Interessante im Hebräischen ist Demütigen und Fasten das Gleiche. Und wenn wir deutsche Übersetzungen aufschlagen, finden wir in manchen Übersetzungen Demütigen und in anderen finden wir Fasten. Wird einfach verwendet, synonym oder austauschbar. Also es meint genau das Gleiche. Wie demütigen wir uns vor Gott? In der speziellen Weise, indem wir fasten. Indem wir dort einen Tag haben, wo wir uns vor Gott mit Fasten demütigen. Dieser Tag ist bis heute ein Tag, der im Judentum einen hohen Stellenwert hat. Das ist Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Wo das ganze Volk einen Tag begeht, der ein Sabbat ist und der durch Fasten begangen wird. Es ist eine ewig gültige Ordnung, sagt Gott. Und das ist eine Form, wo man sich demütigt. Und wir haben auch vor uns bei den Jüngern des Johannes, wo sie kamen und haben gesagt, warum fasten deine Jünger nicht? Und Jesus sagt in dem Gleichnis, wenn der Bräutigam da ist, solange der Bräutigam da ist, trauern die Hochzeitsgäste nicht. Das ist auch eine Form des Trauerns. Fasten beinhaltet das. In dem Moment, wo ich auf Essen verzichte, häufig in den Phasen, wo wir traurig sind, wo wir angespannt sind, wo wir vielleicht jemanden verloren haben und wir trauern, da vergeht uns der Hunger. Vielleicht habt ihr das schon mal mitgekriegt. Und das ist auch etwas, ist eine Dimension, die da drin steckt. Das Zweite. Fasten diszipliniert den Körper. Derek Prince, von dem ich da sehr, sehr viel gelernt habe, sagt, unser Körper ist mit seinen körperlichen Organen und Lüsten ein ausgezeichneter Diener, aber ein schrecklicher Herrscher. Deshalb ist es notwendig, ihn beständig zu unterwerfen. Das ist etwas, was wir so im Christlichen kaum noch kennen. Und er nimmt dazu, Galater 5, Vers 17, denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Und wir sehen dort dieses Kampffeld zwischen menschlicher Natur, Fleisch und dem, was der Geist will, was Gottes Geist vorhat. Und dort durch Fasten, Disziplinieren, unterwerfen wir den Körper unter Gottes Herrschaft. Der Körper wird quasi unter den Geist gestellt, indem wir dort in einer gewissen Zeit auf Nahrung verzichten. Was dabei wichtig ist, manchmal ist es so, dass Fasten so ein bisschen der Wunschautomat ist. Wenn ich von Gott was will und ich mir von Gott was wünsche, dann muss ich bloß heftig genug fasten und dann muss der Herr ja meinen Wunsch und meinen Sehnen dort erfüllen. Was wichtig ist, durch Fasten werden im Menschen Dinge verändert. Gott verändert uns durchs Fasten und ändert nicht seine ewig gültigen Ordnungen. Kommen wir nachher nochmal dazu, aber das will ich hier schon mit sagen. Durchs Fasten werden Hindernisse in der fleischlichen Natur angegangen und überwunden. Sie werden überführt und sie werden vielleicht auch dort in den Tod Jesu hineingegeben, wo sie hingehören. Und alles, was der Allmacht Gottes widersteht, der Allmacht des Heiligen Geistes und was er in deinem Leben tun will, das kann durch Fasten überwunden werden. Gibt sicherlich auch noch andere Möglichkeiten, aber wir gucken uns heute mal mit einem Schlaglicht genau das an. Drittens, Jesus und das Fasten. Da möchte ich noch einen Moment drauf verwenden. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Jesus wurde gerade getauft, der Geist kam auf ihn, die Stimme Gottes aus dem Himmel, dieser ist mein geliebter Sohn. Und danach ging es in die Wüste zum Fasten. Das ist die eine, der Auftakt dieser Geschichte und das Ende. Lesen wir ab Vers 13. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Jesus wurde voll Geistes in die Wüste geführt, lesen wir, und er kam in der Kraft des Geistes zurück. Für Derek Prince ist das einzigartig klar und für ihn ist das eine Lehre aus diesen zwei Beobachtungen der Verse. Für mich ist es mehr eine Frage, die ich so stellen möchte. Kann es sein, dass die Fastenzeit Jesu in der Wüste einen Abschluss der Vorbereitung Jesu zeichnete, wo er durchs Fasten die Kraft empfing, seinen Dienst zu tun? Also hat das, was Jesus dann in Kraft getan hat, mit dieser 40-tägigen Fastenzeit zu tun? Derek Prinz würde sagen, klipp und klar, es ist eindeutig, Jesus wird voll Geist weggeführt, aber er kommt in der Kraft des Geistes zurück. Und er sieht dort, dass die Bibel ganz deutlich dort zwei verschiedene Beschreibungen nimmt. Und die nimmt er nicht synonym. Und ganz interessant ist es, dass man das in der Kirchengeschichte ab und an auch sieht. Ich möchte uns dort ein Zeugnis vorlesen, beziehungsweise eine Beschreibung von einem Evangelisten, Charles Finney. Der lebte im 19. Jahrhundert, also 1800 noch was. War in den USA ganz stark unterwegs und man sagt, das ist quasi der Vorläufer von Billy Graham oder einer derjenigen, der vor Billy Graham eben war. Und Finney schreibt von sich selber, wenn die Kraft seiner Predigt nachzulassen schien, betete und fastete er mehrere Tage lang, bis der Geist des Gebets zurückkam und seine Predigt mit Kraft gesalbt war. Er anerkannte, dass die Kraft auf seiner Predigt mit regelmäßigen Gebets- und Fastenzeiten im Zusammenhang stand. Und später schreibt er weiter, ich wurde auch in einen Zustand großer Unzufriedenheit mit meiner eigenen Menge an Stabilität in Glauben und Liebe geführt. Oft fühlte ich mich schwach angesichts von Versuchungen und musste häufig Fasten und Gebetstage halten und viel Zeit investieren, um mein eigenes religiöses Leben wieder in Ordnung zu bringen, um diese Gemeinschaft mit Gott zu erhalten und die göttliche Wahrheit zu begreifen, was mir ein wirkungsvolles Fördern religiöser Erweckungen möglich machte. Es war ein Mann, der in den USA, in New York, unter anderem in 8 Wochen, zur damaligen Zeit, wo die Population, wo die Menschen, die Dichte noch viel geringer war, als wir es heute in New York kennen, in 8 Wochen 500.000 Menschen zu Jesus geführt hat. Es war ein General seiner Zeit. Jemand, der im Geist Schlachten geschlagen hat, und er wusste, wenn meine Kraft, diese geistliche Kraft, schwindet, brauche ich wieder eine neue Ladung. Ich muss neu zu Gott, ich muss ihn suchen und durch Gebet und Fasten diese Kraft neu zurückgewinnen. Fasten bringt Sieg und Befreiung. Das sehen wir am Beispiel von Josaphat und der Bedrohung Judas im 2. Chronikbuch, Vers 1 bis 30. Die Geschichte ist zu lang, um sie zu lesen. Das Interessante ist hier, dass dieser König ein ganzes Fasten für Juda ausruft, aufgrund der Bedrohung der Feinde Gottes. Und es wurde das ganze Volk aufgefordert, daran teilzunehmen. Und die Bibel berichtet davon, dass es auch Kinder, Frauen und Söhne betraf. Das ist was, da stocken wir kurz, weil das für uns so vollkommen ungewöhnlich wäre. Kinder zu einem Fasten anzuhalten, wäre was, was wir vielleicht schon als Kindesmissbrauch werten würden. Die Bibel hat damit noch gar keinen Stress. Und da merken wir, wie weit wir auch ein Stück weit weg sind. Na, ihr Lieben? Und aus dieser Geschichte kann man dann lernen, dass es 4 geistliche Waffen gibt, die dort in dieser Geschichte zum Sieg führen. Und die haben meines Erachtens genauso heute Gültigkeit und sind genauso heute noch machtvoll. Und das ist Fasten, gemeinsames Fasten, vereintes Gebet, übernatürliche Gaben des Heiligen Geistes und Lobpreis und Anbetung. Wenn diese Waffen von Christen in unserer Zeit gemäß der Schrift angewendet werden, so werden sie ebenso mächtige und eindrucksvolle Sieger erringen wie zur Zeit Josaphats, der Ringprinz. Weiteres Beispiel, wo es um Fasten und den Schutz und Bewahrung geht, lesen wir im Esra-Buch. Ich mache die Geschichte kurz. Es war die Zeit, wo das Volk Israel aus Babylonien zurückkehren sollte nach Jerusalem. Das bedeutete, dass eine mehrwöchige Reise durch die Wüste und durch unwirkliches Land vor ihnen lag. Und der König zur damaligen Zeit in Babylonien, ich glaube es war Darius, bot Esra an, hey, ich begleite dich mit Soldaten, ich begleite dich mit Wachleuten, damit ihr sicher in Jerusalem ankommt. Und was macht Esra? Er sagt, nein, das machen wir nicht, sondern die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten, seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Das heißt, was Esra tut ist, er sagt dort vor diesem König, wir verlassen uns einzig und allein auf Gott. Das ist kühn. Vielleicht auch ein bisschen dumm. Wäre eine Möglichkeit. Weil, wenn wir die Geschichte vom barmherzigen Samariter wissen, wo von Jerusalem nach Jericho hinab schon die Räuber immer lauerten, dann ist es nicht unbedingt schlau, eine Eintagesreise, wie sie von Jerusalem nach Jericho war, unbewacht zu gehen oder zu ungünstigen Zeiten, noch von Babylonien nach Jerusalem, was eine sechswöchige oder längere, mehrwöchige Reise ist. Aber Esra bindet sich mit seinem Zeugnis daran, dass Gott für sie sorgen wird. Und dann haut er nicht einfach nur so einen Satz raus, sondern was macht er? Er geht ins Gebet und er fastet und sie erflehen von Gott, dass sie gesund und sicher und bewahrt nach Jerusalem reisen werden. Das heißt, sie binden sich in ihrem Zeugnis an Gott und sie suchen ihn im Gebet und im Fasten, um das sicherzustellen. Und Gott reagiert darauf und sie erleben das Wunder, dass sie von Babylonien nach Jerusalem ziehen, ohne dass sie überfallen werden, ohne dass sie ausgeraubt werden, ohne dass irgendjemand ein Haar gekrümmt wird. Sie kommen sicher an. Das ist ein Wunder. Das lesen wir heute so schnell drüber. Und was wir hier sehen, eine Lehre daraus ist, der Sieg auf geistlicher Ebene ist der zunächst erstmal vorrangig zu erringende Sieg und der manifestiert sich und wird sichtbar im Irdischen. Fasten durchbricht Unglaube. Das ist wieder etwas, was wir im Neuen Testament sehen. Die Stellen Markus 9, 29 oder Matthäus 17, Vers 21. Dort wird ein Junge zu Jesus und zu seinen Jüngern gebracht und die können ihn nicht austreiben, diesen Dämon. Und dann fragen die Jünger im Anschluss, warum konnten wir es nicht? Und da sagt Jesus, diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Jetzt kann man in diesem Text zwei verschiedene Sachen finden. Entweder ist es der Dämon, der gemeint ist, oder ist es der Unglaube der Jünger, der gemeint ist. Beziehungsweise der Unglaube als solches. Das Interessante ist, dass der Jesus im Nachgang nicht nochmal auf den Dämon zu sprechen kommt, sondern auf den Unglaube der Jünger. Und ich bin der Meinung, je mehr ich mit diesem Text schon gearbeitet habe, je mehr ich ihn versucht habe, wirklich zu verstehen, ich bin der Meinung, Jesus zielt hier auf den Unglauben ab. Es gibt einen hartnäckigen Unglauben im Jünger und im Gläubigen, die nur überwunden werden kann durch beständiges Gebet und Fasten. Und dafür hat Gott das unter anderem gegeben. Und dort wird gebrochen und der Unglaube fährt aus. Und der Unglaube wird geschwächt und wird überwunden und Gott schenkt Glaube. Jetzt haben wir gesehen, was sind Dimensionen, was sind Dinge, die mit dem Fasten zusammenhängen. Jetzt möchte ich auch sagen, was können wir vom Fasten nicht erwarten. Also die andere Grenze setzen. Moment, hier. Was sind Grenzen des Fastens? Gottes Allmacht ist nur eine Grenze gesetzt und das ist Gottes ewige Gerechtigkeit. Was nicht mit den gerechten Maßstäben Gottes zu tun hat, kann auch nicht durch Fasten verändert werden. Ist etwas außerhalb des Willens Gottes, bleibt es dort. Das wird nicht durch Fasten irgendwie müßig integriert und wir müssen uns knechten bis zum Gehtnummer. Derek Prince hat das mit einem Dreieck gemacht und hat gesagt, wenn das der Wille Gottes ist, dann werden wir Dinge, die hier außen sind, nicht in dieses Dreieck des Willens Gottes integrieren durch Fasten. Wir sehen das beispielhaft bei David, 2. Samuel 12, wo der Ehebruch mit Batseba passiert ist und dort ein Kind geboren wird und Gott über das Kind spricht, es muss sterben. Was macht David? Er geht und betet und fastet und will damit Gottes Urteil umstimmen. Und das passiert nicht. Warum? Weil Gottes Allmacht nur eine Grenze gesetzt ist, ist Gottes ewige Gerechtigkeit. Und wenn Gott sich festlegt und wenn Gott aus Gerechtigkeit spricht, dass das so gelebt werden muss und dass das so geschehen wird, dann wird es passieren. Dann können wir Bockstürze machen, es wird sich nicht ändern. Wir haben also hier jetzt viele Infos zum Fasten gehört. Man könnte noch tiefer reingehen. Ich mache mit uns hier so ein kleines Stückchen Abschluss. Ein Zitat von Andrew Murray, auch ein Heiliger des 18. Jahrhunderts oder 19. Fasten hilft, unsere Entscheidung zum Ausdruck zu bringen, zu vertiefen und zu bestätigen, dass wir bereit sind, alles, ja, uns selbst zu opfern, um zu erreichen, was wir für das Reich Gottes erstreben. So viel heute als Lehre zum Fasten. Was ist das? Was hat das mit sich auf sich? Ich möchte jetzt mit uns noch einen kleinen Moment aufwenden und sagen, was ist vielleicht jetzt bis zum nächsten Mal zu tun, bis wir starten als Gemeinde. Ihr habt jetzt erstmal eine Lehre gehört. Diese Lehre bewahrt sie, bewegt sie und betet. Lasst euch herausfordern, weil ich glaube, ein was ist klar, dass das nicht nur, also das ist eine Option, die Gott uns gibt, aber es ist eine Option, die Gott uns gibt, um in das hineinzukommen und das auch zu erleben, was Gott in unserem Leben vorbringen will, hervorbringen will. Wir werden manche Dimensionen im Geist nicht erreichen, wenn wir nicht fasten. Das ist leider eine bittere Botschaft, aber es ist eine faire Botschaft, die Gott uns gibt. Und wir können das lassen, und das ist in Ordnung, dass die Freiheit gibt uns Gott. Und trotzdem gibt es auch diese Möglichkeit, dass wir uns herausfordern lassen. Und das ist vielleicht für viele von uns hier eine Herausforderung. Deswegen nehmt das mit. Ihr habt jetzt 3 Wochen Zeit. Betet, testet. Es wäre eine Möglichkeit, zum Beispiel jetzt anzufangen und zu sagen, ich ein- oder zweimal die Woche lasse ich bewusst eine Mahlzeit weg. Und damit meine ich nettes Kaffee trinken. So nach dem Motto, was ist der kleinste Schmerz? Sondern nehmt eine Mahlzeit, zum Beispiel das Abendbrot oder das Frühstück, oder lasst das Mittag weg. Also nehmt eine von diesen Hauptmahlzeiten und sucht Gott da drin und geht schon mal dort langsam los. Das wäre eine Option. Die anderen, die vielleicht ein bisschen sagen, ja, wenn, dann will ich es gleich richtig machen, dann nehmt mal einen Tag und geht bewusst los und fastet einen Tag. Verzichtet einen Tag auf Nahrung. Und testet das mal aus. Und ihr werdet merken, wie euer Körper reagiert. Der wird nicht schmerzfrei sagen, Yippie! Sondern ihr werdet wahrscheinlich Kopfschmerzen haben, ihr werdet ein bisschen müde sein und ihr werdet erstmal merken, wie sich da innerlich was aufbäumt. Derek Prince sagt, wenn das dein Körper dir spiegelt, dann ist es überfällig, dass du fastest. Zweitens, manches muss abgeklärt werden. Für viele, die sagen, ja, ich nehme ja Medikamente, damit ist es für mich schon raus. Falsch. Man kann mit Medikamenten fasten. Das ist möglich und es geht. Ich habe einen Tom im Vorfeld gefragt. Wir haben einen Arzt unter uns. Wer da wirklich sich herausfordern lassen will, der spreche mit dem Tom. Und der nehme Kontakt mit ihm auf und frage, ich muss das und das nehmen, geht das? Muss ich dazu was essen? Kann ich dazu was essen? Wie ist es? Dann habt ihr jetzt 3 Wochen, wo ihr ein Gespräch mit dem Tom suchen könnt. Und wo der sich die Zeit für euch nimmt, das hat er mir versprochen, wo er dort guckt und mit euch schaut, was ist möglich. Und vielleicht ist es was, wo er sagt, ja, bei dem Medikament musst du früh mal in eine Knäckebrot einknallen. Dann mach das. Aber dann lass es bei dem Knäckebrot. Andere Variante, K.O.-Kriterium, die Variante von, ich muss arbeiten. Und wenn ich arbeite, dann kostet das mich so viel Kraft, dass ich da nicht auf Essen verzichten kann. Und da habe ich eine schöne Geschichte für euch. Rhys Hovels, ein Mensch, von dem ich unglaublich viel gelernt habe. Ich habe dieses Buch schon mehrfach mitgehabt. unglaublich lohnend zu lesen. Den hat Gott in eine Schule des Gebets und der Fürbitte hineingenommen. Und der hat von Gott diesen Auftrag bekommen. Reese begann den Tag um 5 Uhr und aß den ganzen Tag über nichts, schlief dann die Nacht auf dem Boden, stand abermals um 5 Uhr auf und verbrachte einen weiteren Tag ohne Nahrung bis 5 Uhr nachmittags. Später sagte er, ich hätte mein ganzes Leben so weitergemacht, um diese Witwen in Indien zu entlasten, sagte er. Und als er den Sieg bekam, war die eine Mahlzeit an 2 Tagen für ihn dasselbe geworden, als wenn er 3-mal täglich gegessen hätte. Ich war mir bewusst, dass ich einen Sieg für den Herrn errang, sagte er, durch den er jenen Witwen Erleichterung geben konnte. Reese Hovels hat zu diesem Zeitpunkt im Bergwerk gearbeitet, unter Tage. Ist früh um 5 aufgestanden, hat den ganzen Tag unter Tage geschuftet, ist nach Hause gekommen, ist schlafen gegangen, hat den nächsten Tag genau nochmal so gelebt und hat danach eine Mahlzeit gegessen und dann ging das von vorne los. Weil Gott ihn dort hineingenommen hat und weil Gott ihn dort beauftragt hat, einen Dienst zu tun für Witwen in Indien. Das ist interessant. Wie gesagt, ich kann das Buch nur empfehlen. Lest es. Kann man viel lernen. Es ist unglaublich herausfordernd, aber es ist unglaublich wertvoll. Also das heißt, man kann auch arbeiten gehen und ja, man merkt vielleicht, ein bisschen was ist widerständig. Und mein Körper sagt mir ein bisschen mehr die Grenze an, die ich eigentlich habe. Und ja, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, das mal zu spüren. Aber es funktioniert. Und wenn man sich auf die Reise gibt, kann man merken, dass das klappt. So, viele Infos. Vieles zum drauf rumkauen, vieles zum Prüfen, vieles zum Durcharbeiten und für sich selber zu bewegen. Und vieles, was vielleicht auch erstmal herausfordernd ist. Und ja, es ist herausfordernd. Aber ja, es ist lohnend. Amen. Und jetzt möchte ich euch unter den Segen Gottes stellen. Dazu heute die Verse aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 10 und 11. Gott hat euch in seiner großen Gnade zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. In der Gemeinschaft mit Christus habt ihr Teil daran. Nur für eine kurze Zeit müsst ihr leiden. Dann wird er euch wieder aufrichten und stärken, euch Kraft verleihen und euch Halt geben. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Damit ein schönes restliches Wochenende, aber ja, Sonntag.